Frau Merkel, was denken Sie über das Amt der Bundeskanzlerin?
Es ist zu mir gekommen, mein Eigen, mein Liebes, mein Schatz.
Sonst vielleicht noch irgendwas?
Mutti, Mutti.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Gamers Global Zuhörer, zu einem weiteren Montagmorgen-Podcast. Heute mit einem unerwarteten Gast, nämlich mit unserem Ex-Praktikanten Hagen. Hallo Hagen.
Hallo Benjamin und an unsere Zuhörer, Grüße aus den unbekannten Osten Deutschlands.
Heißt das nicht Dunkeldeutschland? hat man zumindest häufiger mal Leute sagen gehört. Ich weiß gar nicht genau, was sich dahinter verbirgt, aber das ist vielleicht ein Thema für einen politischeren Podcast, als es der unsere ist. Und Politik ist ein gutes Stichwort. Wir haben diesen Podcast tatsächlich schon in der Vorwoche aufgezeichnet, das heißt, bevor die Bundestagswahl stattgefunden hat. Also wundert euch nicht darüber, dass wir nicht zur Sprache bringen, warum Angela Merkel die absolute Mehrheit geholt hat oder vielleicht halt auch nicht. Ja, genau, Hagen, aber wir fangen doch einfach mal mit dem an, was die User am meisten beschäftigt, nämlich was haben wir denn zuletzt gespielt? Bei dir weiß ich so ein paar Sachen.
Ja, das lässt sich ganz gut nachverfolgen. Auf der Seite, weil ich ein paar Tests abgeliefert habe. Zum einen Divinity Original Sin 2, wirklich ein sehr gutes Gruppenrollenspiel, wo ich dann auch meinen Spaß hatte beim Testen, und Pokémon Tekken, nicht Pocken, weil das zu sehr nach Krankheit klingt in Deutschland.
Genau. Ja. Nee, aber ja. Du kannst ja trotzdem noch mal ein bisschen was zu Original Sin 2 sagen. Was hat dir da so mit am besten dran gefallen?
Am besten gefallen hat mir schon eigentlich die Tatsache, dass es mich immer wieder überrascht hat mit seinen kleinen Geschichten. Dann läufst du halt durch die Pampa und plötzlich sind da brennende Schweine, die offensichtlich verflucht wurden, und dann kombinieren die das noch perfiderweise mit Öllachen und Giftwolken, und die Hälfte deiner Party ist eventuell gerade über den Jordan gegangen. Kann Spaß machen.
Ja,
je nachdem, wie man eingestellt ist.
Ja, klar, kannst natürlich auf jeden Fall. Also ich meine, brennende Schweine, das klingt fast so ein bisschen wie Humor-Anleihen aus Fallout beziehungsweise auch aus Wasteland. Das hat ja auch so ein paar ähnliche Elemente. Das ist ja auch so ein, Humor der ganz besonderen Art.
Gerade bei Divinity, das hat ja viel Anleihen von Pen and Paper, oder will es auch so sein wie so ein Pen and Paper nur in digital, und bei manchen erzählerischen Einschüben hast du schon das Gefühl, dass so ein vollbärtiger Spielleiter gerade über seinen Schirm linst und dir zuzwinkert, weil er jetzt voll den super Witz gemacht hat.
Ja, ich habe selbst, hast du Pen-Paper-Rollenspiele irgendwie privat mal mit Leuten gespielt? Weil ich selbst bin damit ja tatsächlich nie in Berührung geraten. Ich hätte da zwar immer mal Lust drauf gehabt, aber auf der anderen Seite, sowas ist ja auch mindestens ein abendfüllendes Programm. Und weiß ich nicht, deswegen ist es dann bei mir, habe ich dann in letzter Sekunde doch immer Abstand davon genommen. Wie sieht das bei dir aus? Hast du Pen-Paper-Rollenspiel gespielt oder Tabletop-Geschichten und so?
Nee, da hatte ich auch nur indirekt Kontakt mit. Ich habe sogar eine Freundesgruppe, die sich regelmäßig trifft, aber das hat bei mir dann terminlich leider nie so hingehauen, dass ich mal wirklich mitmachen konnte.
Und die Schweine wollten nicht brennen, egal was ihr getan habt, wahrscheinlich. Genau. Ja, bei Pokémon Tekken DX hast du ja gerade auch noch erwähnt, den Test, den habe ich tatsächlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gelesen. Den wirst du jetzt kurz nach dem Podcast oder vielleicht auch morgen dann entsprechend noch einreichen, damit ich mir den anschauen kann. Wie hat dir das gefallen?
Das ist ganz witzig auch, weil ich ja in meiner Zeit bei GG vor Ort auch Tekken 7 getestet habe. Da hatte ich dann so eine Gegenüberstellung, und es gefällt mir nicht so gut wie Tekken 7, aber es ist schon auf jeden Fall auch ein ordentliches Prügelspiel, halt auch ein bisschen anders durch sein Phasensystem. Das kann auch durchaus Spaß machen, wenn man überhaupt nichts mit der ganzen Pokémon-Thematik am Hut hat. Ist auch sehr einsteigerfreundlich, und dadurch, dass man es mit einem Joy-Con quer schon spielen kann, eigentlich wirklich sehr gut, um mal einen Kumpel einzuladen, zu sagen, hier, nimm den anderen, und haut man sich ein bisschen auf die Rübe. Dafür ist halt längerfristig schon, gerade durch das Attackenrepertoire, nicht ganz so viel Langzeitmotivation drin.
Ist es denn so, wenn, also ich meine, wie gesagt, das ist einsteigerfreundlich, hast du schon gesagt, also gegen die KI hatte ich zumindest, solange ich das gespielt habe, jetzt auch keine allzu großen Probleme. Spaß gemacht hat es trotzdem, da die Attacken auszulösen, weil mit Buttonmashing kommt man da notfalls immer durch. Mhm. Wie ist es, ist das gegen andere Spieler dann ähnlich? Was ist da deine Einschätzung? Also da kann man da mit Skill sehr wohl viel Tiefe noch aus dem System rausholen?
Ja, das habe ich festgestellt, als ich dann doch mal auch online Mitspieler gefunden habe, da hat es auch nicht geholfen, wenn ich Figuren genommen habe, von denen ich schon wusste, welche Attacke was macht, die können einen ganz schön abziehen. Und zwar nicht nur jetzt irgendwelche Japaner, die das schon wochenlang kennen, sondern auch welche, die jetzt nur ein paar Spiele mehr hatten als ich, zumindest laut ihrer offiziellen Kampfstatistik. Die nimmt ja dann nur Online-Kämpfe.
Ich glaube, ich muss doch mal auch gegen dich antreten, wenn man eine Gelegenheit dazu finden.
Gerne.
Mal schauen, wie ich mich da so schlage. Weil ich glaube, so hundertprozentig, wie was jetzt genau an Attacken funktioniert, hatte ich noch nicht ganz durchblickt. Aber wer weiß, vielleicht unterschätze ich mich da ja auch ein bisschen. Ja, ansonsten, ja, bei mir kann man auch im Prinzip nachvollziehen, was ich so zuletzt gespielt habe. FIFA 18, der Test ist ja online, kurz nachdem der PES 2018 Test auch online gegangen ist. Und, oh Wunder, FIFA ist dieses Jahr auf jeden Fall doch nochmal eine ganze Ecke stärker als das PES ist. Das natürlich auch ein bisschen geschwächelt hat, muss man dazu sagen. Aber gerade eben, was die spielerische Seite angeht, hat FIFA doch einiges dazu gelernt dieses Jahr. Das spielt sich wesentlich dynamischer und es sieht auch wesentlich realistischer aus, was jetzt Zweikämpfe angeht und auch was die Kollisionsabfrage betrifft, die ja in der Vergangenheit doch immer wieder aussetzt hat. Aber das Positivste, muss ich wirklich sagen, das ist wirklich The Journey. Also ich hätte es nicht gedacht, den im letzten Jahr den Story-Modus, den hatte ich eigentlich nur mal kurz angespielt und dann hatte ich irgendwie keine Zeit und habe nie wieder weitergemacht. Aber der hat mir wirklich richtig gut gefallen. Also der ist gut gemacht. Das ist zwar so Seifen-Oper-mäßige Story im Großen und Ganzen, aber wirklich richtig gut gemacht. Das Einzige, was mich da, auch ein paar wirklich nette Überraschungen drin. Also es gibt eine Szene, da habe ich allerdings, oder möchte ich auch nichts spoilern, wo ich wirklich überrascht war, dass da plötzlich nicht Alex Hunter, sondern jemand ganz anders im Mittelpunkt stand. Aber damit lasse ich das auch mal in Form dieser Fragezeichen stehen, ohne da irgendwelche weiteren Andeutungen zu machen. Aber das hat mir echt gut gefallen.
Also auch reizvoll für jemanden, der so gerne mal ein Sportler-Drama sieht und so?
Absolut. Also wie gesagt, es ist halt schon ein bisschen klischeehafte Story. Das ist überhaupt keine Frage. Es geht dann halt auch hier um seine Familie natürlich wieder und seine Freunde und Rivalen und bla bla bla. Aber es ist halt einfach gut gemacht. Und im Gegensatz zu letztes Jahr gibt es auch deutsche Sprachausgabe für die, die da Wert drauf legen. Allerdings ist EA da ein bisschen inkonsequent gewesen. Also wie man auf die Idee kommen kann, Alex Hunter deutsch antworten zu lassen, wenn er mit Cristiano Ronaldo, der sich halt wie andere Stars, die da im Story-Modus auftauchen, selbst spricht. Aber auf Englisch dann halt, ne? Nicht, also in gebrochenem Englisch im Falle von Cristiano Ronaldo, nicht auf Portugiesisch, aber der spricht halt mit ihm auf Englisch und Alex Hunter antwortet ihm auf Deutsch. Das ist halt schon ein bisschen peinlich. Also da müssten schon entweder beide Englisch reden und dann bleibt es halt da mal bei den deutschen Untertiteln oder sie müssen halt, was weiß ich, irgendjemanden neben der Cristiano Ronaldos Dialoge halt auf Deutsch einspricht. Aber gut, wer auch immer die Entscheidung getroffen hat, aber das ist letztlich eine Kleinigkeit. Also wirklich richtig gut, kann man nur empfehlen. Das ist nur einer der Vorzüge, den FIFA 18 dieses Jahr hat. Ja, ansonsten brauche ich auch nicht viel zu sagen. Thimbleweed Park auf der Switch gespielt, richtig schön geworden. Und da ich ja sowieso einer von den Leuten bin, die das Dock quasi nie angeschlossen haben, außer um mal vielleicht einen Screenshot für Gamers Global zu machen, bin ich natürlich umso glücklicher, dass ich es da mit Touch-Control spielen kann, aber notfalls eben auch da auf die gute Gamepad-Steuerung zurückgreifen kann. Ja, aber damit kann man es auch an der Stelle dabei bewenden lassen. Oder hast du noch irgendwas gespielt, was du noch nicht erwähnt hast und vielleicht noch erwähnen möchtest?
Ah, nee, uralte Kamellen vom Stapel der Schande, da Da lege ich den Mantel des Schweigens drüber.
Na gut, ja, dann würde ich sagen, zieh mal an der Stelle vielleicht einfach mal die User-Fragen vor, denn so viele haben wir davon tatsächlich gar nicht. Die Fragen, die jetzt nach der Aufnahme bis zum kommenden Montag noch dazukommen, die werden wir dann natürlich in der kommenden Woche noch entsprechend berücksichtigen. Also die gehen nicht verloren, da müsst ihr euch keine Sorgen drüber machen. So, und da wäre die erste Frage vom Johannes. Der fragt nämlich, wer ist eigentlich Mr. G, der früher für Gamers Global ab und zu Tests geschrieben hat, unter anderem Uncharted 2? Dazu kann ich nur sagen, das liegt ja etwas vor meiner Zeit bei Gamers Global. Das heißt, das ist eine Frage, die müssen wir dann auf die kommende Woche verschieben, wenn Jörg wieder aus Tokio zurück sein wird, damit er die dann entsprechend beantworten kann, wenn er das möchte. Und die zweite und ja bereits letzte Frage, die kommt vom DotDan. Der fragt nämlich, wann werdet ihr Elex testen können, beziehungsweise testet ihr es schon? Dazu kann ich sagen, weil ich sehr wahrscheinlich derjenige sein werde, der es testen wird. Nein, wir testen es noch nicht. Ich nehme an, dass du da auf ein großes Printmagazin, das da einen, wie es das Magazin selbst nennt, weltexklusiven Test hat, aber das ist in dem Fall auch wörtlich zu nehmen. Ja, die haben da halt einfach einen Exklusivdeal ausgehandelt, wie auch immer, warum auch immer. Und von daher, außer für dieses Magazin geht es für alle anderen erst ein bisschen später los. Und ja, wann das der Fall sein wird, das weiß ich im Moment noch nicht so genau. Wir rechnen mal damit, dass das spätestens Anfang Oktober, vielleicht auch schon ein bisschen früher, dann entsprechend die Testversion zur Verfügung stehen wird. Ja. Und damit haben wir die User-Fragen auch schon durch. Ja, sowas. So ein Mist. Ja. Ja, aber
bin ich froh, dass ich da, was ich da an Einsichten liefern konnte. Wahnsinn.
Ja, Hagen, so ist das. Manchmal muss man einfach nur dabei sitzen, zuhören und lernen. Ne? Also ja, soweit man daraus irgendwas lernen konnte. Ich glaube, so viel war das nicht, aber macht ja nichts. Ich wollte mir mal selbst auf die Schulter klopfen, so, oder zumindest versuchen. Und ansonsten gibt es natürlich auch diese Woche einige neue Inhalte, die ihr auf Gamers Global lesen bzw. anschauen können werdet. Das geht bereits heute los mit einem Test zu Total War Warhammer 2, das der Rüdiger Steidler als Haupttester gespielt hat, aber auch Jörg hatte vor der TGS noch Zeit, ein paar Stündchen reinzuspielen. Möglicherweise hat das ja sogar auch ausgereicht, um da sich noch in Form eines Meinungskastens zu beteiligen, aber das werdet ihr dann entsprechend noch erleben. Der Thomas Schmitz, der hat für uns The Inner World, der letzte Windmönch, getestet. Das hätte normalerweise ich gerne gemacht und das wäre auch eine Sache gewesen, die ich dann in der kommenden Woche angehe. Allerdings steht da ein anderer Testzugang zu einem Spiel, über das ich noch nicht im Detail reden darf, ist ins Haus geflogen und da werde ich mich dann wohl schwerpunktmäßig drum kümmern müssen. Ich werde trotzdem versuchen, weil bis zum Embargo ist da noch ein bisschen Zeit, auch in dieser Woche noch den Wunschreport für den September fertigzustellen, über den ihr ja abstimmen konntet. Das heißt, international unter Wert verkauft, heißt der ja dem Titel nach. Und daran werde ich mich entsprechend damit beschäftigen, ob es so ist, dass beispielsweise die deutschen Entwickler in hiesigen Gefilden einen Wertungsbonus erkriegen oder dass die internationalen vielleicht besonders kritisch dran gehen und vielleicht auch mit der Frage, ob die deutschen Entwickler es irgendwie schaffen können, beziehungsweise was sie machen sollten oder müssten, um da international vielleicht ein bisschen besser wahrgenommen zu werden als das im Allgemeinen. Es gibt ja auch ein paar Ausnahmen in der Vergangenheit vielleicht der Fall gewesen ist, beziehungsweise in der Gegenwart noch der Fall ist. Ja, ansonsten, der Christoph, der hat ja auf jeden Fall schon den einen oder anderen Inhalt, das war zumindest die Planung, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, zu seinem Besuch beim Bethesda Lineup-Event auf die Website gebracht. Ich weiß, dass da unter anderem Doom VR und Doom auf der Switch geplant sind und da könnte im Laufe der Woche dann vielleicht auch noch das eine oder andere weitere Artikelchen bei rumkommen. Der Christoph selbst, deswegen habe ich die Podcast-Aufnahme halt mit dem Hagen gemacht, der ist jetzt auf dem Weg zu einem Event in London Und ja, er wird sich da ein Spiel anschauen, das wir auch namentlich noch nicht nennen dürfen. Publisher ist allerdings Ubisoft, da kann man sich vielleicht an einer Hand abzählen, um welches Spiel es sich handeln könnte. Und es ist nicht South Park, das hatten wir ja schon auf der Webseite, wie ihr hoffentlich bereits gelesen habt. Wann da das Embargo fällt, das wissen wir allerdings noch nicht. Aber sollte das noch in dieser Woche fallen, dann werdet ihr natürlich entsprechend auch dort dann ja noch einen Artikel und vielleicht auch ein Video, mal gucken, bei uns auf der Website finden. Und ansonsten ist generell immer zu empfehlen, die Vorschau im Auge zu behalten, denn da kommen ja auch immer wieder mal überraschende Dinge hinzu, die wir dann für euch entsprechend zwischenschieben, um da zeitnah darüber berichten zu können. Von daher Vorschau im Auge behalten. Und wie gesagt, heute geht's mit Total War Warhammer schon mal mit einem dicken Ding los. Ja, und damit kommen wir dann auch zu unserem Thema der Woche, das da heißt, schwer, schwerer, am schwersten, Trend zu knüppelharten Spielen. Braucht man das oder braucht man das nicht, Hagen?
Wie so oft im Leben ist das höchstwahrscheinlich Ansichtssache. Also hat ja beides seine Berechtigung.
Ja gut, das ist schon klar. Nee, aber brauchst du das? So war die Frage gemeint natürlich.
Ich brauch's nicht. Also ich bin auch froh, wenn ein Spiel mir zumindest die Wahl lässt und ich ja nicht irgendwo hänge, dass ich es dann auf leicht stellen kann, weil irgendwann ist ja doch mal, wenn man auch begrenzte Zeit hat, was zu spielen, einfach nur nervig, wenn du denkst, ah, jetzt in 2 Stunden schaffe ich das und das und dann hängst du an einem miesen Moment im Spiel, wo du irgendwann auch denkst, ah, der ist doch schlecht programmiert und hast ihn nicht gesehen.
Was sind so die ja, anspruchsvollsten, schwierigsten, unnachgiebigsten Spiele, die du so gespielt hast, die dir auch noch gefallen haben dabei am besten? Oder auch nicht?
Ja, in letzter Zeit habe ich wieder In letzter Zeit habe ich Dark Souls 3 nachgeholt, jetzt in dieser Komplett-Edition. Und das war schon knüppelschwer, also auch schwerer als der erste, obwohl ja viele gerne sagen, ach, das ist immer weichgespülter geworden, das kann ich überhaupt nicht unterschreiben. Und ja, da wusste ich natürlich auch, worauf ich mich einlasse. Das hat dann seine Qualitäten.
Also du hast die ersten beiden Teile von Dark Souls, die hast du vorher schon gespielt? Oder
ja. Genau, und ja, den ersten ganz exzessiv, also mit diesen, was weiß ich, wie viel New Game Plus Zirkel ich da hatte und den zweiten dann aus Zeitmangel nur angefangen und jetzt den dritten dann doch mit meiner Freundin, also ich spiele und sie schaut zu und manchmal, wenn es dann 12 Anläufe braucht, nimmt sie sich ein Buch oder so.
Ja, man muss ja irgendwie die Zeit vertreiben, aber du fandst wirklich Dark Souls 3 schwieriger als den ersten Teil, weil tatsächlich, also ich hätte es, aber ist vielleicht auch eine Frage der Reihenfolge, in der man es gespielt hat, keine Ahnung, oder so oft, wie man es, du hast es ja mehrfach durchgespielt, naja, keine Ahnung. Nee, ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, abgesehen von so ein paar Einzelmomenten, dass Dark Souls 3 mir doch eher sogar noch ein Stückchen leichter gefallen ist. Aber gab es denn irgendeine Stelle, wo du länger gehangen hast in Dark Souls 3? Irgendein Boss, wo du lang für gebraucht hast?
Ich habe richtig, richtig lange an der Tänzerin aus dem Nordwindtal gehangen. Mhm. Die hat mich so fertig gemacht. Und ebenso lange hier der Boss aus dem ersten DLC. Boah, mit seinen 3 Phasen, wo ich echt dachte, es ist nicht euer Ernst, wo sie an der ersten Phase noch so eine Attacke hat, die dir so zu 90% das Leben weghaut. Ah, ja. Oh, meine Fresse.
Also du meinst da den mit dieser ja Mönchsfrau oder was es da ist und wo dann der Typ mit seinem Feuertopf anfängt rumzuschlagen, ne?
Genau, erst sie allein und dann zusammen mit dem Typen, mit dem, was ja ein bisschen aussieht wie so ein Herrschergefäß und dann nochmal sie in ihrer Ultraform.
Ja. Ja, das war schon ein übelst schwerer Kampf. Wobei ich ja gehört habe, ich habe es immer noch nicht gespielt, den DLC zu Bloodborne, weil da kommt ja wohl ein Boss drin vor, der dem recht ähnlich ist. Den Boss, über den wir gerade geredet haben. Und das soll wohl auch ja eine sehr harte Nummer sein. Aber zum eigentlichen Thema nochmal zurück. Wer wird denn eigentlich von diesen schweren Spielen bedient? Man könnte ja meinen, so Dark Souls und so weiter, das ist mittlerweile dann ja auch irgendwo Mainstream angekommen. Aber ist das in deiner Meinung trotzdem eher was jetzt eher die Hardcore-Gamer anspricht? Also was ich, so ein Super Meat Boy oder sowas, was ja nun auch nicht gerade das einfachste Spiel aller Zeiten ist. Oder ist das wirklich was, womit man auch beim Massenpublikum glänzen kann?
Na, an sich bietet ja auch Dark Souls so ein paar Schlupflöcher, sag ich mal, um sich's einfacher zu machen, oft schon, aber es ist ja Nische. Also es ist schon sehr spitz, gerade wenn ich überlege, wie der dritte anfängt, wo der ein paar Meter gehst und dann kommt schon dieser erste Boss, der es ja wirklich in sich hat. Da glaube ich, wenn du das vergleichst mit anderen Spielen, mit den vielen Hilfen, die dir geben, ob jetzt visuell oder auch spielerisch, da so eine Frustrationstoleranz vorauszusetzen, ist absolut nischig. Und dann hast du aber dafür als Trade-off, als Gegenleistung so ein Gefühl, als hättest du auch was geschafft, wenn der Boss dann mal liegt.
Ja gut, also man könnte jetzt ja zum Beispiel bei den Souls-Spielen oder auch bei The Search und so weiter sagen, die sind zwar sehr schwer, aber weiß ich nicht, sie geben dir halt trotzdem eine faire Chance, um es mal so zu sagen. Oder eben auch, wie du sagst, die Schlupflöcher, dass man sich da doch ein bisschen stärker hochleveln kann, wenn man das will und wenn es einem irgendwie hilft. Wo ziehst du denn da die Grenze? Also wäre so ein Spiel mit Permadeath zum Beispiel für dich, käme das für dich überhaupt in Frage?
Ah, nee, da ziehe ich bei mir dann doch die Grenze, weil ich dann sage, wenn wirklich Permadeath ist und der ganze Fortschritt, den ich hatte, weg ist, dann nochmal einzusteigen, das wäre mir nichts. Ich habe auch Erfahrungen gemacht mit Spielen, die ich nicht zu Ende gespielt habe, weil ich halb durch war und dann hat es aus irgendeinem Grund den Spielstand zerschossen. Da hat das war selten, dass ich dann weitergemacht habe und wenn, dann irgendwie wirklich ein paar Jahre später nochmal, wenn da Gras drüber gewachsen ist.
Hast du bei solchen Spielen, ich meine, das zumindest auf PC gibt es ja da ohne weiteres im Regelfall Möglichkeiten zu auch schon mal irgendwie einen Trainer oder sowas benutzt, um ja, dir das Leben leichter zu machen, so Unsterblichkeit oder keine Ahnung, die Trefferpunkte auf ein absolutes Maximum hochgesetzt, schon mal sowas benutzt oder würdest du das nicht mal, würdest du dann eher sagen, nee, dann spiele ich das Spiel gar nicht, wenn ich das brauche?
Um ein Spiel zu schaffen, tatsächlich noch gar nicht. Also früher bei so alten GTAs und so, da ist das ja auch für mich ein Teil vom Reiz gewesen, mal mir irgendwelche lustigen Waffen oder Fahrzeuge herzucheaten und dann zu sehen, wie lange ich da durchhalte gegen die Polizei. Aber so den Moment zu haben, wo ich wirklich nicht weiterkomme und es gleichzeitig unbedingt weiter sehen will, das hatte ich auch wirklich noch gar nicht da. Ist ja auch selten so, würde ich jetzt behaupten, mal so auf der Hüfte geschossen, wenn das wirklich so ein schweres Spielerlebnis ist, dass es nicht um die Spielmechanik im Kern geht. Wenn ich dann genug davon habe, dann lasse ich es halt sein und dann hat das Spiel jetzt auch nicht irgendwas Besonderes, dass ich sage, oh, ich möchte unbedingt noch das Ende von der Geschichte sehen.
Ja. War denn zum Beispiel, um beim Beispiel Dark Souls zu bleiben, der Schwierigkeitsgrad ein Grund für dich, Dark Souls zu spielen, oder sind das doch eher andere Sachen, die dich da dann reizen, da in die Spielwelt reinzugehen und ja, halt einfach die Bosse zu legen?
Beim allerersten Dark Souls war das wirklich auch, glaube ich, für mich so ein Anreiz. Also ich hatte da viel über Demon's Souls schon gehört zu dem Zeitpunkt, aber das nie spielen können und hat gedacht, ah, dann kommt da das nächste, super, mach ich mal. Fand das Kampfsystem halt so wunderbar, aber ich bin auch jemand, der viel Spaß hat, immer wenn er eine neue Waffe findet, die erstmal aufzumachen, Gegenstandsbeschreibung, und so passt das in die Geschichte mehr oder weniger.
Jetzt ist es natürlich so, dass die richtig schwierigen Spiele, also auch wo mit Permadeath und so weiter dann auch ganz gerne gearbeitet wird, das sind ja zumeist dann eher Indie-Spiele. Also da kann man doch sicherlich sagen, da wird doch tatsächlich eher die Nische, von der ich eben sprach, dann bedient, weil die greifen jetzt ja im Regelfall, wenn es halt kein Super Meat Boy ist, irgendwas, was gehypt worden ist und sich dann entsprechend verkauft, ob es dann im Einzelfall immer gespielt worden ist von den Spielern, ist dann ja eine andere Frage. Weil das werden dann ja auch keine Millionenzeller. Aber es ist ein Verkaufsargument geworden. Wir sind besonders schwer.
Ja, der Reiz von der Herausforderung, würde ich auch sagen. Ich meine, dann gibt es ja auch für die Leute, die sich dem gern stellen, den Reiz, das noch richtig gut zu machen. Und dann kommt es halt, dass ich zum Beispiel für den Kampf, den wir gerade meinten, der so schwer ist, gucke, wie haben das denn andere Spieler gemacht und muss sehen, wie den irgendjemand auf Level 1 ohne Schild macht. Und ja. Das ist dann auch der Reiz für die Leute. Ja? Das ist ja noch spitzer, die Nische, die sich da so richtig rein vertieft und die da den Reiz auch zieht aus dem Spielsystem, das funktioniert, das fair ist, aber gleichzeitig halt sackschwer.
Vielleicht nochmal auf Spiele bezogen, die jetzt ja nicht nur den schweren Schwierigkeitsgrad bieten, wie eben Dark Souls oder so oder eben Super Meat Boy. Ich nenne immer die gleichen Spiele als Beispiel, aber es kommt wahrscheinlich auch gar nicht von ungefähr. Aber wie machst du das denn zum Beispiel bei Spielen, die dir die Wahl lassen? Zum Beispiel, was weiß ich, Dead Space, das ist auf dem, da gibt's ja auch einen Permadeath-Modus theoretisch, aber auch noch ein paar höhere Schwierigkeitsgrade, die halt schon erheblich anspruchsvoller sind, als wenn du das Spiel auf normal oder nur auf schwer in Anführungszeichen spielst. Bist du dann auch einer, der sich bei solchen Spielen dann sagt, so beim zweiten Durchgang oder beim dritten, im Regelfall muss man die ja erst noch freischalten, die Schwierigkeitsgrade, der sich dann freiwillig dann auch nochmal der Herausforderung stellt, oder ist dir das, wenn du die Wahl hast, dann nicht mehr so wichtig?
Da halte ich es wirklich mit dem ersten Durchgang meistens auf normal, aber wenn es mir richtig gut gefallen hat, kommt das durchaus vor. Zum Beispiel, wo ich mich auf jeden Fall erinnern kann, war The Evil Within, das ich sehr schön fand von seinem ganzen Design und sogar auch die Geschichte, auch wenn ihr die sehr komisch erzählt. Und da habe ich dann auch, nachdem ich fertig war, direkt gleich nochmal und dann auf einem höheren Schwierigkeitsgrad.
Ja. Ja gut, ich meine, wenn man es natürlich auch schon kennt und bei den Bossen weiß, was man tun muss, dann wäre ein nochmaliger Durchgang auf normal gegebenenfalls dann vielleicht auch sogar eine Ecke zu leicht. Was gab es da für Schwierigkeitsgrade nochmal, wenn man es durchgespielt hatte? Gab es dann nochmal einen neuen zu schwer, also noch einen vierten?
Ja, genau, die hatten noch den Akumu, glaube ich. Also es gab ja schon vorher normal, überlebend und schwer. Also die hatten auch so komische Namen. Und bei Akumu war dann wirklich Permadeath. Aber da hat es mich dann auch nicht gereizt, das auszuprobieren. Ja. Gerade bei Evil Within mit seinen Fallen und so, da reicht ja einmal nicht aufgepasst.
Ja, klar. Nee, das ist, das wird dann schon eine Ecke zu hart wahrscheinlich. Nee, also wie gesagt, ist bei mir auch nicht anders. Wobei das in letzter Zeit, muss man sagen, nachgelassen hat. Das liegt aber wahrscheinlich bei mir daran, dass ich zwar sehr viele Spiele spiele, aber ich selten die Zeit habe, so wirklich noch ein zweites Mal zu spielen. Aber wie gesagt, es kommt immer drauf an. Also ich meine, wie gesagt, wenn man erfahren ist in der Spielmechanik, dann schaltet man gegebenenfalls automatisch dann noch einen Schwierigkeitsgrad hoch. Weil ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, das war das Dead Space 3 damals. Das habe ich auf jeden Fall auf dem zweithöchsten, glaube ich, vorhandenen Schwierigkeitsgrad gespielt, der zum Start zur Verfügung stand, und da hat man schon gemerkt, dass ich einige Male das Dead Space 1 durchgespielt habe, weil ich fand das trotzdem streckenweise zu leicht. Ich habe erst zurückgeschaltet im letzten Level, weil ich da an der Stelle einfach nicht weitergekommen bin und mich nur geärgert habe. Aber noch mehr geärgert habe ich mich danach, als ich dann direkt im ersten Versuch, nachdem ich eine Stufe runtergestellt hatte, weitergekommen bin. Denn dann kam der finale Bosskampf, der so pipi einfach war. Also wirklich so ein paar Meter weiter, wo ich die Stelle erreicht hätte, die ich hätte erreichen müssen. Und das hat mich geärgert, weil dadurch hatte ich halt das ganze Kapitel dann halt nicht als auf dem Schwierigkeitsgrad durchgespielt markiert. Naja.
Ja. Das ist gut. Vielleicht aber wirklich auch nochmal so ein interessanter anderer Aspekt. Jetzt so ein Super Meat Boy, wo es dann einfach schwer und die Herausforderung und die Belohnung, wenn du es schaffst, oder so ein Horrorspiel wie Dead Space oder Evil Within, wo, wenn es zu einfach ist, der Horror ja auch weniger da ist, ne?
Ja, nee, das ist klar. Also so ein bisschen, wenn das anspruchslos wäre und du nicht auch mal ins Gras beißt, zumindest beim ersten Mal, dann, weiß ich nicht, dann wird dem Ganzen sicherlich auch ein Stück weit Atmosphäre flöten gehen. Und also wie gesagt, aber da ist halt wichtig, dass das gut ausbalanciert ist, ne? Und wie du zum Beispiel bei Evil Within sagst, also dass, wenn man da jetzt ständig irgendwo wirklich in eine Falle läuft und Sebastian Castellanos effektreich vor einem ablebt, Wird dann natürlich auch keinen Spaß mehr machen, weil dann geht die Atmosphäre in anderer Hinsicht verloren.
Ja, da lässt du dich ja nicht mehr reinfallen, wenn du ständig dasselbe machst. Ich hatte sowas beim ersten Dead Space, was ich dann auch nochmal auf schwer gespielt habe, und da ist ja zwischendurch das so, du auf Meteore schießt, die auf das Schiff fallen mit so einer Kanone, und bis dahin fand ich das super, aber das war dann so ein dummer Geschützturm-Moment, wo ich wieder und wieder gestorben bin, was da für mich auch überhaupt nichts gebracht hat zum ganzen Rest. Ja. Nee, wenn der Hengst ist halt doof, und dann bist du halt froh, wenn du das auch nochmal nachjustieren kannst.
Ja, das Lustige war damals, als ich das Dead Space gespielt habe, das war bei mir so die Zeit, in der das angefangen hat, dass ich auf Achievements so ein bisschen scharf war. Und da gibt es halt ein Achievement, das heißt Genialer Techniker Stufe 3 bei Dead Space. Ne? Habe ich gedacht, ja, Stufe 3, ne, das ist der schwere Schwierigkeitsgrad. Ja, und ich habe das auf schwer gestartet und auch auf schwer durchgespielt. Und du musst ja im Prinzip dann auch hier so New Game Plus mäßig das weitermachen, damit du die Waffen alle entsprechend aufwerten kannst, weil du kriegst ja ansonsten nicht genügend Energieknoten und so weiter. Ja, das Blöde ist nur, dieses Achievement, das gibt's nicht für den schweren Schwierigkeitsgrad, sondern für den nach dem einmaligen Durchspielen freischaltest. Übrigens auch, nachdem du es auf leicht durchgespielt hast. Ne? Das ist egal. Das hat mich dann natürlich im Nachhinein geärgert, aber und da merkt man es auch dran, es hat sich bemerkbar gemacht, dass ich es ja schon 2,5 Mal auf schwer dann quasi durchgespielt habe, als ich den Durchgang gemacht habe, weil auch da habe ich dann komplett, aber so ist Dead Space wahrscheinlich auch als der erste Teil im Zweifel am einfachsten, wenn du wirklich nur mit dem Plasma-Cutter spielst, nur den aufwertest, nur den ausgerüstet hast, weil ansonsten, wenn du zu viele Waffen bei dir trägst, dann droppst du Munition für die anderen Waffen, die du nicht aufgerüstet hast. Ich meine, passiert so dann auch hin und wieder mal, aber für den Plasma-Cutter, wenn du nur den hast, dann fällt immer genug eigentlich ab. Also er musste schon ständig daneben schießen, dass das irgendwie dann am Ende nicht mehr funktioniert. Naja. Ja, aber so viel zum Thema der Woche. Also ich meine, dass es einen Markt dafür gibt, darauf können wir uns einigen. Und ja, auch, dass er zumindest in Teilen, aber das sind wohl eher einzelne Spiele, wie eben zum Beispiel Dark Souls, die dann natürlich auch in der Berichterstattung in den Medien besonders herausstechen oder eben einfach von sehr vielen aufgegriffen werden, die sich dann auch mal in den Massenmarkt bewegen können, aber ansonsten doch tendenziell wahrscheinlich immer noch eher etwas, das ja, Core-Gamer, wie man sie so schön nennt, vielleicht eher doch ein bisschen stärker anspricht, als das beim Mainstream-Publikum der Fall ist. Und ich denke auch, das wird sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit nicht so schnell ändern, dass das mal anders wird. Naja.
Würde ich dir zustimmen, ja.
Gut, dann würde ich sagen, sind wir auch durch für diese Woche. Wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ihr wart gestern hoffentlich wählen, ob eure Entscheidung gut war. Das wissen wir zum Zeitpunkt der Aufnahme auch noch nicht, aber wir werden es sehen. Und wünschen damit allen Zuhörern alles Gute. Und dem Hagen natürlich sowieso. Und dem Hagen danke ich an der Stelle auch ganz herzlich nochmal dafür, dass er so kurzfristig bereit war, an unserem Podcast teilzunehmen.
Ja, danke für die Einladung und danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.